Willkommen zu dieser neuen tiefgehenden Analyse. Schön, dass du auf dieser Wissensreise heute wieder dabei bist.
Ja, hallo auch von mir. Ich freue mich echt auf das Thema heute.
Wir knöpfen uns nämlich ein ziemlich faszinierendes Manuskript vor. Es trägt den Titel Hirn 1.0 trifft Technologie 4.0.
Ein super spannender Titel von Ralf Güntner und Daniela Dollinger.
Genau. Und unsere Mission heute ist es, diesen ganzen Dschungel aus Buzzwords, also so Sachen wie Industrie 4.0 oder Digitalisierung, mal wirklich zu lichten.
Absolut. Weil die wahre Herausforderung bei diesem ganzen gigantischen Wandel ironischerweise oft gar nicht in der Technik liegt.
Richtig. Und dazu habe ich gleich zu Beginn eine Zahl, die mich echt umgehauen hat. Eine Cisco-Studie aus unseren Quellen besagt, dass unglaubliche 74% aller Internet of Things-Projekte einfach scheitern.
Ja, das ist Wahnsinn.
Nur 26% sind am Ende wirklich erfolgreich. Da fließen weltweit Milliarden rein und dann so eine Ausfallquote. Da denkt man ja zuerst, okay, die Technik ist halt einfach noch nicht so weit.
Was hier wirklich faszinierend ist, wenn man sich die Fehleranalysen dieser gescheiterten Projekte mal im Detail ansieht, taucht die Technik selbst fast nie als Ursache auf.
Ich nicht.
Nein, überhaupt nicht. Die Hardware funktioniert, die Netzwerke sind stabil, die Daten fließen eigentlich. Die wahren Gründe liegen tief in der Unternehmenskultur.
Also eher so ein menschliches Problem.
Genau. Es geht um massive Kommunikationsbrüche, etwa zwischen der IT und den Fachabteilungen. Wir sehen da ganz starre, vertikale Hierarchien und Kulturen, die komplett auf Fehlervermeidung statt auf Innovation getrimmt sind. Kurz gesagt, wir versuchen, diese hochvernetzte Technologie 4.0 mit einem, wie die Autoren sagen, Hirn 1.0 zu bedienen.
Ein Hirn, das eigentlich noch auf die alten linearen Regeln programmiert ist.
Exakt.
Um zu verstehen, wie gefährlich diese Dynamik in der Praxis wirklich ist, haben wir heute eine ziemlich klare Route für dich. Wir reisen zuerst ein bisschen in die Zukunft, ins Jahr 2030, und schauen uns eine Fallstudie an, warum smarte Unternehmen plötzlich scheitern.
Dann schauen wir uns das S-Kurven-Dilemma an.
Genau. Dann kommen wirklich geniale Praxisbeispiele aus der Schweiz, die zeigen, wie es richtig geht. Und am Ende entschlüsseln wir das sogenannte techno-organisatorische Transformationsmodell.
Das klingt nach einem sehr guten Plan.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Die Autoren skizzieren da die Geschichte der fiktiven Industrie- und Gebäude-AG. Das ist ein Unternehmen, das stellvertretend für tausende europäische Mittelständler steht. Gegründet 1965 bis 2020 auf so 1200 Mitarbeiter gewachsen.
Also ein echtes Traditionsunternehmen?
Total. Super hochwertige Produkte. Aber, und hier kommt der Haken, die Führung war tief im 20. Jahrhundert verankert. Da gab es diesen starken CEO, der mit harter Hand über so ein klassisches Command-and-Control-System regierte.
Wobei man fairerweise sagen muss, dass das in der dritten industriellen Revolution ein absolutes Erfolgsmodell war.
Stimmt.
Wenn es nur um Skalierung und Effizienz geht, ist Kontrolle halt das oberste Gebot. Man wollte ja Abweichungen minimieren.
Aber dann kommt das Jahr 2016. Der CEO hört zum ersten Mal so richtig von künstlicher Intelligenz und IoT. Sein Entwicklerteam baut sogar eigeninitiativ Prototypen in der Cloud.
Und was macht er?
Er bewertet das nach seinen alten Maßstäben. Er will sofort einen garantierten Return on Investment sehen. Er sieht keinen Business Case und sagt, wir legen das auf Eis, bis der Markt wirklich reif ist.
Ja, und das ist der Moment der maximalen Verwundbarkeit.
Weil es erstmal so logisch klingt, oder?
Genau. Auf kurze Sicht läuft das alte Geschäft ja noch weiter. Man optimiert hier noch ein bisschen, da noch eine Nachkommastelle. Aber der Schock kommt dann 2022.
Als der Markt einbricht.
Richtig. Plötzlich wachen die in einer völlig neuen Realität auf. Asiatische Wettbewerber bauen nicht mehr nur billige Kopien, sondern die haben das ganze Modell revolutioniert.
Vernetzte Maschinen.
Offene, vernetzte Maschinen mit KI für Predictive Maintenance. Die bestellen Ersatzteile, bevor überhaupt was kaputt geht. Und der Clou, die verkaufen die Maschinen gar nicht mehr.
Sondern?
Paper Output. Der Kunde zahlt nur noch für die tatsächliche Leistung der Maschine.
Wahnsinn. Und unsere fiktive AG verliert nicht nur Marktanteile, sondern auch, und das finde ich fast noch tragischer, ihre besten Köpfe. Schon ab 2021 fliehen die Talente.
Die Generation Z macht das nicht mehr mit?
Genau. Die weigern sich einfach, in so einem System aus Misstrauen und Befehlsketten zu arbeiten. Das Ergebnis für das Jahr 2030 ist dann echt düster. Nur noch 300 Mitarbeiter, gar keine Innovationen mehr und man überlebt nur noch durch die Wartung alter Anlagen. Da muss man sich vielleicht auch selbst mal fragen, ob man solche starren Strukturen aus dem eigenen Arbeitsumfeld kennt.
Absolut. Diese Fallstudie zeigt einfach perfekt, dass dieses Festhalten an alten Erfolgen heute das größte Risiko überhaupt ist. Wenn wir uns mal ansehen, wie schnell dieser Wandel passiert. Die erste industrielle Revolution mit Wasser- und Dampfkraft, die brauchte noch gut 100 Jahre, um alles zu durchdringen.
Die Elektrifizierung ging dann schon schneller.
Viel schneller. Die dritte Revolution, also Automatisierung und IT, dauerte noch kürzer. Und für die vierte, diese tiefe Vernetzung, gehen Experten nur noch von etwa 40 Jahren aus.
Das Tempo zieht also extrem an. Die Autoren zitieren da den Futuristen Gerd Leonhard. Wir wechseln von einem linearen zu einem exponentiellen Wachstum.
Ja, das ist ein ganz zentraler Punkt.
Leistung verdoppelt sich, Preise halbieren sich. Und das oft im Zweijahrestakt. Das neue Motto lautet also nicht mehr, der Große frisst den Kleinen.
Sondern der Schnelle den Langsamen.
Genau. Und das führt uns direkt zu diesem S-Kurven-Dilemma aus dem Manuskript. Was hat es damit auf sich?
Also, jedes Geschäftsmodell verläuft ja auf so einer S-Kurve. Unten die mühsame Entwicklung, dann das steile Wachstum in der Mitte und oben in der Reifephase flacht die Kurve ab.
Da, wo die meisten Firmen heute sitzen.
Exakt. Die sitzen ganz oben auf der alten Kurve der Welt 3.0. Und sie pressen mit Benchmarking und Restrukturierungen noch den letzten Tropfen Effizienz daraus. Aber um zu überleben, müssen sie springen.
Auf eine völlig neue S-Kurve.
Richtig. Und das macht natürlich unglaubliche Angst. Unten auf der neuen Kurve gibt es noch keine Best Practices, die man einfach kopieren könnte. Da ist Chaos. Da ist Nebel.
Da kann man nicht mehr links und rechts zur Konkurrenz schauen.
Man muss nach innen schauen. Man muss sich fragen, wie sieht die beste Version von uns selbst in einem völlig neuen Spiel aus?
Und hier wird es jetzt richtig spannend. Wir verlassen mal diese S-Kurventheorie und schauen uns Unternehmen an, die diesen Sprung in den Nebel geschafft haben. Das Manuskript hat da ein paar echt geniale Beispiele aus der Schweiz.
Oh ja, die Meyer-Tobler-Story zum Beispiel.
Genau. Ein Gebäudetechnikunternehmen. Die haben früher einfach Wärmepumpen an Installateure verkauft. Klassisches Produktgeschäft. Und dann haben sie SmartGuard entwickelt.
Vom Produkt zum Service.
Exakt. Die verkaufen jetzt quasi Temperatur als Service.
Und der Nutzen ist operativ gigantisch. Durch die Sensoren in den Pumpen weiß der Algorithmus genau, wann ein Teil verschleißt. Der Remote-Techniker fährt also raus und hat exakt das richtige Ersatzteil schon dabei.
Und die Zahlen dazu sind der Hammer. Die Fahrten zum Kunden sanken von durchschnittlich 2,7 pro Störung auf genau 1.
Das ist nicht nur ein irrer Kostenvorteil, das spart auch massiv CO2 und der Kunde friert gar nicht erst, weil die Heizung gar nicht richtig ausfällt.
Und wir haben noch ein zweites Beispiel, wo es um reine Prozesseffizienz geht. Die Brauerei Feldschlösschen. Die sparen einfach mal 50.000 gefahrene Kilometer im Jahr.
Nur weil IoT-Sensoren in den Biertanks der Wirte melden, wann wirklich Nachschub gebraucht wird. Keine starren Routen mehr.
Oder in Spitälern, wenn Betten und Rollstühle mit Lokalisierungschips getrackt werden.
Das ist ein super Punkt. Da geht es ja nicht nur um Geld. Wenn die Pflegekräfte auf dem Tablet sehen, wo die nächste freie Infusionspumpe steht, müssen sie nicht mehr ewig suchen.
Und haben wieder Zeit für die Patienten.
Genau. Die Technologie übernimmt die Reibungsverluste.
Aber mein persönliches Lieblingsbeispiel ist Stromer und Smiede.
Ah, die E-Bikes.
Ja. Stromer hat E-Bikes gebaut und SIM-Karten als reinen Diebstahlschutz eingebaut. Man konnte die Bremsen fernblockieren. Und dann kommt das Startup Smiede. Sieht das und baut über Nacht einen kompletten E-Bike-Verleihservice genau mit diesen Daten auf.
Wenn wir das in dem größeren Zusammenhang stellen, das zeigt eigentlich das mächtigste Konzept der neuen S-Kurve, den Ökosystemgedanke.
Keine Silos mehr.
Richtig. Früher wollte jeder alles selbst besitzen und Daten verstecken. Heute entsteht der Wert auf Plattformen. Man teilt Daten, teilweise sogar mit Konkurrenten, um Lösungen zu bauen, die einer allein niemals hinbekommen würde.
Also die Technik ist offensichtlich da, sie ist nützlich, sie ermöglicht völlig neue Modelle. Aber wie schaffen wir jetzt diesen Wandel, ohne wie unsere fiktive AG aus dem Jahr 2030 zu enden? Da stellen die Autoren das techno-organisatorische Transformationsmodell vor.
Ein langes Wort für ein eigentlich sehr logisches Konzept.
Ja, es hat drei Dimensionen. Technologie, Organisation und den Menschen. Lass uns kurz mit der Technologie starten. Die Autoren sagen ja, das Risiko war noch nie so gering wie heute.
Weil man keine riesigen Vorabinvestitionen mehr braucht. Früher musste man eigene Serverräume bauen.
Die berühmten CAPEX-Ausgaben.
Genau. Heute hast du Cloud-Dienste, sogenannte Managed Services. Du zahlst nur, was du nutzt, also OPEX, operative Ausgaben. Technologisch gibt es da kaum noch Ausreden.
Aber diese Technik bringt uns nichts, wenn die zweite Säule nicht passt, die Organisation. Und da machen viele den Fehler, einfach einen Chief Digital Officer einzustellen und zu sagen, mach du mal.
Das ist wirklich fatal.
Warum genau?
Weil sich der Rest der Firma dann entspannt zurücklehnt. Das Signal ist, das Tagesgeschäft bleibt, wie es ist. Die Digitalisierung macht der Typ da drüben. Aber Transformation muss durch das ganze Unternehmen gehen. Die Swisscom hat das zum Beispiel extrem radikal gelöst.
Mit dieser Holacracy, oder?
Richtig. Die haben in einigen Bereichen kurzerhand die Chefs abgeschafft.
Einfach so?
Ja, um Eigenverantwortung zu erzwingen. Wenn du keinen Chef mehr hast, an den du Probleme oder Risiken delegieren kannst, muss dein Team plötzlich selbst Verantwortung für die Innovation übernehmen.
Das bringt uns dann auch direkt zur dritten und wichtigsten Säule. Dem Menschen, dem Hirn 1.0. Das Manuskript zitiert hier Reinhard K. Sprenger, der sagt, wir müssen den Menschen eigentlich wieder ins Unternehmen einführen.
Ein schöner Gedanke. Wir haben die Leute ja Jahrzehnte darauf trainiert, im Autopiloten zu funktionieren. Wie Maschinen eigentlich.
Ja, Dienst nach Vorschrift. Aber die Generation Z fordert jetzt Sinn und Selbstbestimmung.
Und die große Frage ist, wie hackt man dieses Hirn 1.0? Wie nehmen wir diese evolutionäre Angst vor dem Kontrollverlust?
Die Autoren schlagen da Co-Kreation und Design Thinking vor. Und das oft komplett analog.
Ja, das klingt erstmal paradox im Kontext der Digitalisierung. Man stellt Teams an Whiteboards, lässt sie Prototypen aus Pappe basteln.
Warum macht man das?
Wegen der Neurowissenschaft dahinter. Wenn du Wandel nur über PowerPoints und KPIs predigst, erreichst du nur das kognitive Zentrum im Gehirn.
Man versteht es zwar, aber es ändert das Verhalten nicht.
Genau, aber wenn die Leute zusammenarbeiten, Dinge ausprobieren, Fehler machen dürfen, dann springt das limbische System an. Die Emotionen. Und nur wenn Kognition und Emotion gleichzeitig feuern, dann öffnet sich das Hirn 1.0 für die Welt 4.0.
Also, was bedeutet das nun alles für dich, wenn wir das mal zusammenfassen? Digitalisierung ist definitiv kein reines IT-Projekt.
Überhaupt nicht.
Es ist ein menschlicher Wandel. Der Schnelle frisst den Langsamen. Ja?
Mhm.
Aber diese Geschwindigkeit bekommst du nicht durch mehr Druck von oben, sondern indem du den Leuten Vertrauen und Freiheit schenkst.
Und die Frage, die du dir jetzt stellen solltest, ist, auf welcher S-Kurve befindest du dich gerade in deinem Job? Versuchst du krampfhaft ein altes System, um 2% effizienter zu machen? Oder traust du dich in diesen Nebel, um die beste Version deiner selbst zu erfinden?
Eine sehr gute Frage für die eigene Reflexion.
Und ich würde gerne noch einen etwas provokanten Gedanken anfügen, der vielleicht ein bisschen über das Manuskript hinausgeht.
Gerne.
Wir haben ja heute gelernt, dass unser biologisches Hirn 1.0 der eigentliche Flaschenhals ist, weil wir auf Gewohnheit und Sicherheit programmiert sind.
Stimmt.
Wenn sich jetzt aber künstliche Intelligenz und Netzwerke weiterhin so rasend schnell, also exponentiell, entwickeln, unsere biologische Evolution aber extrem langsam und linear abläuft, was passiert dann bei der 5. oder 6. industriellen Revolution?
Puh, gute Frage.
Reicht dann Design Thinking noch aus? Oder müssen wir irgendwann unsere eigene Biologie upgraden vielleicht, durch Gehirn-Computerschnittstellen, einfach nur, um als Menschheit nicht zum völlig veralteten Legacy-System der Erde zu werden? Denk mal darüber nach.